온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Onda Info 329. Es ist mal wieder randvoll, deswegen will ich nicht lange rumlabern. Nach zwei informativen Nachrichten hört ihr zwei wirklich schöne Beiträge. Einen über ein Theaterstück zu den Frauenmorden in Ciudad Juárez und einen Beitrag über das Bandoneon. Viel Spaß! Kolumbien. Er schien schon erledigt, doch jetzt ist er wieder da, der Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, Gustavo Petro. Der 1960 geborene Petro war schon als Jugendlicher beim politischen Flügel der damaligen Guerilla-Organisation M-19 aktiv. Später wurde er für die linke Partei Polo Democratico in den Senat gewählt, wo er sich als scharfer Kritiker von Ex-Präsident Álvaro Uribe und dessen Parapolitik einen Namen machte. 2011 wurde er zum Bürgermeister von Bogotá gewählt, doch am 9. Dezember vergangenen Jahres stolperte Petro über einen Haufen Müll. Er hatte seine Amtszeit genutzt, um die Müllwirtschaft der chaotischen Millionenmetropole zu reformieren. Bis dahin hatten 4 private Unternehmen die Müllwirtschaft unter sich aufgeteilt. Nach Ansicht von Petro hätten sie dabei ein Kartell gebildet und überhöhte Preise verlangt. Auf Veranlassung von Petro übernahm der Stadtwasserversorger von Bogotá seit Dezember 2012 die Beseitigung des Abfalls. Bei der Übergabe gab es jedoch Schwierigkeiten. Tausende Tonnen Müll blieben in den Straßen Bogotás liegen. Nach Ansicht Petros hätten die privaten Müllentsorger den Müll absichtlich liegen gelassen, um ihn zu Fall zu bringen. Und so kam es dann auch. Dutzende Beschwerden landeten auf dem Schreibtisch des Oberstaatsanwalts für die Verwaltung, Alejandro Ordóñez. Dieser ist als rechtskonservativ bekannt und soll Uribe nahestehen. Ordóñez urteilte am 9. Dezember 2013, Petro sei für die Müllkrise verantwortlich und habe die Verfassungsprinzipien des freien Wettbewerbs verletzt.
La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas.
Daher wurde Petro als Bürgermeister abgesetzt und mit einem 15-jährigen Berufsverbot belegt.
Aquí mañana tenemos que volver. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana.
Aquí. Gegen diese Entscheidung protestierten zehntausende Menschen und Petro selbst. Nachdem sämtliche Anträge auf einstweilige Verfügungen in den kolumbianischen Instanzen abgelehnt worden waren, wandte sich Petro an die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte. Diese forderte Mitte März Präsident Santos auf, die Amtsenthebung Petros bis zu einer letzten Klärung auszusetzen. Santos ignorierte jedoch diese Aufforderung und bestätigte die Amtserhebung. Am 23. April folgte dann der nächste und vorerst letzte Akt.
Las leyes, los jueces. Me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente.
Der oberste Gerichtshof von Bogotá hat eine einstweilige Verfügung gegen die Absetzung von Gustavo Petro ausgesprochen und dieser wurde wieder als Bürgermeister von Bogotá eingesetzt. Allerdings nur so lange, bis alle Details zur Amtsenthebung geklärt sind. Wird Petro dann noch Bürgermeister bleiben? Wir halten euch auf dem Laufenden.
Cannabis-Legalisierung in Uruguay. Wie soll das umgesetzt werden? Seit Dezember letzten Jahres wurde Uruguay das erste Land auf der Welt, das den Anbau und Vertrieb von Cannabis unter staatlicher Kontrolle gestellt hat. Vorgesehen ist, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahres das Gesetz in Kraft treten wird. Nun, wie sieht die Umsetzung dieser Regulierung aus? Wird es erlaubt sein, bei der Arbeit zu kiffen? Wird man bekifft Auto fahren dürfen? Und mit wie vielen Pflanzen soll denn Eigenbau gestartet sein? Mit dem neuen Gesetz wird das Institut für Regulierung und Kontrolle von Cannabis, kurz IRCCA, eingerichtet, das mit der Aufgabe beauftragt wird, die Anmeldung von allen Personen, die Cannabis züchten, ernten, verkaufen und verbrauchen, durchzuführen. Zunächst den Verkauf. Erstens, der Cannabis wird von lizenzierten Apotheken angeboten. Zweitens, jeder darf monatlich bis zu 40 Gramm Cannabis kaufen. Drittens, der Preis wird von dem IRCCA festgesetzt. Für den Kauf von Cannabis müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens, Besitz der uruguayischen Staatsbürgerschaft. Zweitens, Volljährigkeit. Drittens, mindestens ein Jahr Aufenthalt in dem Land. Viertens, die Eintragung ins Verbraucherregister des IRCCA. Der Kauf erfolgt nur persönlich. Denn Versand von Cannabis, sowohl Internet- als auch Telefonverkauf, sind ausgeschlossen. Aber wird der Cannabis ganz normal in den Apotheken ausgelegt, so etwa neben den Kopfschmerztabletten, Gesichtslotionen und Läusemittel für Kinder? Nein, der Cannabis wird nicht den Kunden zur Schau gestellt, sondern er wird unter angemessenen Sicherheitsbedingungen in einem geschlossenen Behälter eingelagert. Für den Eigenbau werden zwei Alternativen zur Verfügung gestellt. Erstens die Züchtung in privaten Haushalten. In jedem Wohnsitz dürfen sich bis zu 6 Pflanzen befinden, unabhängig von der Anwohnerzahl, im Garten oder drinnen im Haus. Was die Ernte betrifft, darf sie jährlich nicht die Menge von 480 Gramm überschreiten. Zweitens werden Cannabis-Clubs erlaubt, deren Anzahl der Mitglieder mindestens 15 und maximal 40 sein soll. Die Clubs müssen als Bürgervereine nach Satzung des Bildungsministeriums gegründet werden. Sie können bis zu 99 Pflanzen züchten, aber jedes Mitglied darf auch die Menge von 480 Gramm nicht überschreiten. Bürger, die den Apotheken den Cannabis verkaufen wollen, müssen sich beim IRCCA anmelden und dort die entsprechende Genehmigung beantragen. Dafür ist noch kein Preis festgesetzt worden. Die Qualitätsprüfung des Cannabis erfolgt bei durch das IRCCA genehmigten Labor. Die Missachtungen der für Lizenzen festgelegten Regeln können mit Geldbußen in Höhe von 500 bis zu 45.000 Euro bestraft werden. Schließlich, was den Verbrauch angeht, wird das Rauchverbot von Cannabis an den Arbeitsplätzen eingeführt, sowohl in Gesundheits- als auch in Bildungs- und Sporteinrichtungen.
Justicia Negada, verweigerte Gerechtigkeit, ein Theaterstück aus Ciudad Juárez. Das mexikanische Theaterkollektiv Telón de Arena aus Ciudad Juárez ist zurzeit in Deutschland unterwegs. Am 23. April fand in Berlin die erste Aufführung ihrer Tour statt. Ihr Stück Justicia Negada basiert auf einem Gerichtsprozess vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. 2009 erstatteten drei Mütter Anzeige gegen den mexikanischen Staat. Ihre Töchter waren auf brutale Weise ermordet und vergewaltigt worden. Ciudad Juárez im Bundesstaat Chihuahua im Norden Mexikos, eine Grenzstadt. Auf der anderen Seite des Flusses El Paso. Verbunden sind die beiden Städte durch 4 Brücken über den Rio Grande. El Paso gilt als eine der sichersten Städte der USA, während Ciudad Juárez die Stadt mit der höchsten Mordrate Mexikos ist. In den 80er Jahren erlebte die Region ein explosionsartiges Wachstum. Das lag vor allem an der Migration durch die Maquiladora-Industrie. Nach dem Freihandelsabkommen NAFTA mit den USA und Kanada boomten diese Betriebe, in denen vor allem Kleidung für den Exportmarkt hergestellt wurde. Die Maquiladoras brauchen viele Arbeitskräfte, vor allem Frauen, aus ganz Mexiko. Perla de la Rosa ist Direktorin, Schauspielerin und Regisseurin der Theatergruppe Talón de Arena. 17 Jahre lebte sie in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, bevor sie 2001 nach Ciudad Juárez zurückkehrte, die Stadt, in der sie aufgewachsen war.
Y de pronto en el 2001 regreso a mi ciudad y me encuentro con los grandes temas de inequidad, de injusticia de la ciudad.
Ich kehrte 2001 in meine Stadt zurück. Ich stieß auf große Themen, Ungerechtigkeit und Straflosigkeit. Eigentlich war ich Schauspielerin, eine traditionelle Schauspielerin, spielte im Fernsehen, Film, Radio, alles was ging. Aber als Einzelgängerin mit individuellen Projekten. Ich merkte, dass ich so nicht weitermachen konnte, zumal kulturelle Aktivitäten nur sehr beschränkt möglich waren. Es war sehr schwierig, überhaupt Theater zu machen. Ich konnte lange nicht fassen, wie ich Juárez bei meiner Rückkehr antraf. Als Kind und Jugendliche war es eine Stadt, in der wir uns frei bewegen konnten. Ich konnte alleine zur Schule gehen. Das waren ganz andere Bedingungen. In den 17 Jahren, in denen ich fort war, hat sich die Stadt dramatisch verändert. Aber ich hörte auch nicht auf, sie zu lieben.
Ciudad Juárez. Anfang der 90er Jahre machte die Grenzstadt weltweit Schlagzeilen. Systematisch organisierte Frauenmorde, absolute Gleichgültigkeit seitens der Justiz und Polizei, scheinbar Verwicklung der Behörden in diese Morde.
Ich fühlte mich berufen, die Themen der Stadt zu bearbeiten, auf andere Weise meinem Beruf nachzugehen. So fing ich an zu schreiben und begann mit der Regie. Ich konnte nicht einfach schauspielern über die Liebe, die Mode und klassische Themen. Ich schreibe aus Perspektive der Frauen. Und so entstand Telón de Arena. Heute heißen wir Telón de Arena, Theater der Grenzen. Unsere Themen sind die Grenzen und die Gewalt, die der globale Kapitalismus erzeugt.
Wie kann es sein, dass so unglaublich viele Morde einfach geduldet werden? Wie erklärt Telón de Arena das Phänomen der Feminizide, der Frauenmorde?
Aus unserer Sicht als BürgerInnen sind die Frauenmorde ein Phänomen, das durch die Straflosigkeit ermöglicht und gefestigt wird. Weil es geht, weil es geduldet wird, weil das Leben in Mexiko nicht respektiert wird, weil es einen Staat gibt, der tief korrupt ist und Bürgerrechte permanent in Gefahr sind. Rechtsprechung ist hier käuflich.
La justicia se compra.
Im Jahre 2001 werden auf einem Baumwollfeld 8 Frauenleichen gefunden. 2009 fand ein Prozess gegen den mexikanischen Staat beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte statt. 3 Frauen, deren Töchter in Ciudad Juárez verschwunden waren, traten als Klägerinnen auf. Das Theaterstück Justicia Negada basiert auf den Aussagen der 3 Mütter während des Verfahrens.
Plötzlich tauchten die Körper von 8 Frauen auf. Ein Skandal. Nicht der erste und nicht der letzte. Aber El Campo Algodonero, die Funde auf dem Baumwollfeld, waren sehr bedeutsam für viele, viele Mütter. Es bildete sich eine Gruppe von 8 Familien. 3 von ihnen verfolgten die Fälle weiter durch alle Institutionen Mexikos. Sie landeten beim obersten Gerichtshof. Dort passierte nichts. Schließlich landeten sie beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo der Fall behandelt wurde.
Das Urteil vom Interamerikanischen Gerichtshof enthielt 16 richterliche Anordnungen an den mexikanischen Staat. Mexiko wurde verurteilt und angehalten, die Ermittlung und das Rechtsverfahren im nationalen Rahmen neu aufzurollen. Verfahren einzuleiten gegen Mitarbeiter mexikanischer Behörden, Entschädigungsgelder an die Familien der Ermordeten zu zahlen, ein Denkmal für die ermordeten Frauen zu errichten, das Urteil in der mexikanischen und internationalen Presse zu veröffentlichen, Datenbanken über die Verschwundenen zu führen und 7 weitere Punkte, die der Prävention und Aufklärung der Morde dienen sollten. Die meisten dieser Anordnungen wurden nicht oder nur teilweise erfüllt. Trotzdem war das Urteil für viele ein Erfolg, weil es überhaupt ein Urteil gab und einen Präzedenzfall darstellte.
Ich wollte mit dem Stück ein Bild des Sieges darstellen. 3 Frauen gewinnen gegen den mexikanischen Staat, überwinden ihre Ahnungslosigkeit, ihre Armut und ihren Schmerz. Sie gehen der Sache auf den Grund und am Ende gewinnen sie. Ich wollte ein Bild der Stärke zeichnen, aber das ging nicht.
Grund dafür: 2 Wochen nach dem Urteilsspruch wird Marisela Escobedo ermordet. Marisela Escobedo Ortiz verlangte Gerechtigkeit für den Mord an ihrer 17-jährigen Tochter. Sie wurde von einem Mann vor dem Regierungsgebäude Chihuahuas erschossen, während sie dort protestierte.
Era evidente que eso era momentáneo. Y entonces eso también afectó nuestra perspectiva.
Mit dem Tod von Marisela war klar, der Sieg im Prozess war nur ein kleiner Moment des Erfolgs. Das beeinflusste unsere Perspektive, insbesondere meine, denn ich hatte den Müttern von Josefina, Benita und Irma versprochen, ein Theaterstück über sie zu schreiben. Mit dem Hintergrund von Marisela Escobedo entstand ein Stück aus einer sehr pessimistischen Perspektive.
Die Grundlage des Stücks sind die Zeugenaussagen von Josefina González, Irma Monreal und Benita Monjares, die sie während des Prozesses in Chile 2009 machten. Dann kreuzt sich die Geschichte mit Marisela Escobedo und es kommt eine mythische Ebene hinzu.
Josefina González, Irma Monreal, Benita Monjares, ¿qué le pedirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
La violencia del narcotráfico con estas cifras exorbitantes ha sepultado las cifras del feminicidio.
Der Drogenhandel hat mit seinen unglaublich hohen Zahlen an Toten die Zahlen der Frauenmorde in den Schatten gestellt. Es werden einfach die Toten gezählt. Was sind 3.000 ermordete Frauen gegen 100.000, 200.000 Tote? Also beginnt ein Kampf um die Zahlen. Es geht nicht mehr um das Leben eines einzelnen Menschen, für den es wert ist, Ermittlungen einzuleiten. Nein, in dieser perversen Logik ist der Umkehrschluss, es sind viel zu viele, um einzelne Verfahren einzuleiten. Wie soll es für alle Gerechtigkeit geben? Und so gibt es de facto für niemanden Gerechtigkeit.
Bueno, son tantos que cómo vamos a tener justicia para todos, ¿no?
Tienes que empezar por nombrar aquello que nos han ocultado. Detrás de los objetos, detrás de nuestros pensamientos. Son nombres que están ahí, esperando ser descubiertos.
Nuestro mismo interés es entablar un diálogo.
Wir möchten einen Dialog herstellen, denn es wird so getan, als sei alles bereits gelöst. Das ist eine Lüge. Von der Bühne aus sagen wir dem Publikum, das Morden geht weiter und es ist viel schlimmer als 2003, als es noch internationaler Skandal war, dass in Ciudad Juárez Frauen ermordet wurden. Heute wird darüber geschwiegen, aber die Zahlen sind viel schlimmer. Durchschnittlich verschwinden hier 16 bis 25 Frauen im Monat. Wenn du durch die Stadt läufst, siehst du überall Aushänge. Dazu kommen die verschwundenen Kinder und Jugendlichen.
Necesitamos que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, se sienta observado.
Uns ist es vor allem wichtig, dass sich der mexikanische Staat beobachtet fühlt, dass er von der internationalen Gemeinschaft observiert und kritisiert wird. Die Regierungen schütteln Hände und geben Waffen weiter, so auch Deutschland. Sie geben militärisches Zubehör an einen völlig korrupten und gewalttätigen Staat wie Mexiko. Deutschland bildet die Militärs und Spione für den Drogenhandel aus. Die Deutschen sollten das wissen.
Los ciudadanos alemanes deben saber que los apoyos que sus gobiernos dan al gobierno mexicano van en contra de los ciudadanos mexicanos.
Weitere Informationen findet ihr unter www.teleondearena.org. Es klingt ein bisschen wie eine Orgel und sieht aus wie eine Mischung aus Akkordeon und Ziehharmonika, das Bandoneon. Erfunden wurde dieses Instrument in Deutschland. Doch hier kennt man das Bandoneon heute kaum noch. Dafür macht es am anderen Ende der Welt Karriere. In Argentinien. Aus dem Tango ist es nicht wegzudenken. Onda hat sich für euch in Argentinien auf die Spurensuche begeben.
An einem Montagvormittag in La Plata, 50 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires entfernt. Für Juan Pablo Fredes und seinen Sohn Germán beginnt die Arbeitswoche in ihrer Werkstatt. Die beiden stellen Bandoneons her.
Guten Tag, ¿no? Me llamo Juan Pablo Fredes, soy argentino.
Bueno, mi nombre es Germán Fredes, hijo de Pablo.
Ihre besondere Spezialität: Instrumente nur für Kinder.
Ich habe begonnen, Bandoneon zu lernen, da war ich gerade mal 9 Jahre alt. Ich habe gleich auf einem großen Instrument angefangen und kam damit überhaupt nicht klar. Mit meinen Händen erreichte ich nicht das gesamte Griffbrett. Das war sozusagen die erste Annäherung an das Thema. Eines Tages habe ich zu mir gesagt, werde ich Bandoneons nur für Kinder machen.
Erzählt Juan Pablo Fredes. Heute ist er 75 Jahre alt. Kinderbandoneons, das gab es, als er jung war, nicht. Beziehungsweise nicht mehr.
Bis etwa 1935 wurde in Deutschland, da wo das Bandoneon ursprünglich herkommt, auch kleinere Instrumente hergestellt, extra für Kinder. Nach Argentinien wurden nur sehr wenige davon importiert und viele Menschen hier wissen gar nicht, dass es diese Kinderbandoneons gab. Auch viele Musiker nicht. Wir haben so ein altes Instrument in seine vielen Einzelteile zerlegt und geschaut, wie es genau zusammengesetzt ist.
Das Bandoneon, die Entstehungsgeschichte dieses Instruments, liegt bereits in seinem Namen verborgen. Heinrich Band, so heißt ein Musikalienhändler, der vor ungefähr 200 Jahren in Krefeld lebte und dort Akkordeons und Konzertinas verkaufte. Eine Konzertina hört sich so an. Heinrich Band nahm die Konzertina auseinander und fügte ihr immer neue, vor allem tiefere Töne hinzu. Jetzt klingt es so. Ein neues Instrument. Nur, wie sollte man es nennen? Da hatte Heinrich Band eine Idee. Warum nicht einfach Bandoneon?
Später eröffnete in Karlsfeld, einem Dorf im Erzgebirge, die erste Bandoneon-Fabrik von Alfred Arnold. Das Instrument konnte mittlerweile 144 Töne spielen. So dramatisch hoch wie eine Geige und so gefühlvoll tief wie ein Kontrabass. Und trotzdem war das Bandoneon nicht größer als eine mittlere Tragetasche und wog auch nicht viel. Bis heute gelten die von Alfred Arnold hergestellten Instrumente als die besten Bandoneons der Welt. Obwohl sie fast 100 Jahre alt sind, haben die Doble As, wie man sie in Argentinien nennt, nichts von ihrem unvergleichlichen Klang verloren.
Vamos a escuchar un poco el sonido, ¿sí?
Doch wie schafften es diese Bandoneons vom Erzgebirge bis nach Argentinien? Ganz genau weiß man das bis heute nicht. Man hat aber so seine Vermutungen, erzählt Bandoneonbauer Juan Pablo Fredes.
Al final del siglo XIX, 1880 o 1890,
am Ende des 19. Jahrhunderts, also so um das Jahr 1880, 1890 herum, tauchte in der Hauptstadt Buenos Aires ein seltsames Gerät auf. Ein deutscher Matrose hatte sein Bandoneon in einer Hafenkneipe hinterlassen und, so sagt es jedenfalls die Legende, gegen eine Flasche Whisky eingetauscht. Die Argentinier begannen auf dem unbekannten Instrument zu spielen und entdeckten es für ihre Musik, den Tango.
El género musical llamado Tango.
Der Tango Argentino, diese gefühlvolle und etwas traurige Musik, hat ihren Ursprung in den Kulturen der Einwanderer. Aus aller Welt kamen die Menschen damals nach Argentinien und brachten ihre Musik hierher. Aus der Summe der einzelnen Teile entwickelte sich der Tango. Das Problem, es fehlte an einem Begleitinstrument. Die meisten Tangospieler waren sehr arm. Ein Klavier, das Instrument der reichen Oberschicht, konnten sie sich nicht leisten. Da kam das Bandoneon gerade zur rechten Zeit. Mit ihm konnte man sowohl die hohen Töne der Melodie spielen, als auch die Tiefen der Begleitung. Und beides gleichzeitig.
Um das Jahr 1907 herum schrieben die Argentinier in Buenos Aires einen Brief an die Deutschen in Karlsfeld. Sie wollten mehr solcher Instrumente. Die Fabrik von Alfred Arnold war zu diesem Zeitpunkt fast pleite. Kaum ein Deutscher interessierte sich für das Bandoneon. Die Anfrage aus Südamerika kam also wie gerufen.
Und das Geschäft lief wie am Schnürchen. Zehntausende Instrumente erreichten per Schiff die Häfen von Buenos Aires in Argentinien und Montevideo im benachbarten Uruguay. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts boomte der Tango und mit ihm das Bandoneon. Doch völlig unerwartet kam mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs die Produktion der Instrumente im fernen Deutschland plötzlich zum Stillstand.
Die Männer, die in Karlsfeld eben noch Instrumente für den argentinischen Markt gebaut hatten, mussten von einem Tag auf den anderen alles stehen und liegen lassen und als Soldaten in den Krieg ziehen.
Auch nach dem Krieg existierte die berühmte Bandoneon-Fabrik in Karlsfeld in ihrer alten Größe nicht mehr und machte bald ganz zu. Viele Arbeiter waren gefallen und fast alle Maschinen und Werkzeuge für den Instrumentenbau waren zerstört. Dazu kam: Es gab keinerlei Anleitungen darüber, wie man ein Bandoneon genau zusammensetzt, erzählt Germán Fredes aus Buenos Aires.
El caso del bandoneón fue abrupta, el final, fue un final abrupto, en el cual.
Durch den Krieg kam das Ende ganz plötzlich. Die Arbeiter in Karlsfeld schafften es nicht, noch ein Handbuch zu schreiben. Die Bandoneons, die nach dem Krieg hergestellt wurden, waren deshalb von viel schlechterer Qualität als die Doble A's vor dem Krieg. Das Wissen war verloren gegangen.
Für Juan Pablo Fredes und seinen Sohn Germán war es ein mühsamer und langwieriger Prozess, die Instrumente ganz ohne Anleitung und Tipps herzustellen. Denn ein Bandoneon besteht aus mehr als 1000 Einzelteilen. Zwischen den zwei Seitenteilen ist ein Blasebalg aus Ziegenleder mit einem Holzrahmen in der Mitte befestigt. Durch Aufziehen und Zudrücken des Balges entsteht ein Unter- oder Überdruck. Über Knöpfe an den beiden Seitenteilen werden Ventile geöffnet. Die durchströmende Luft bringt auf sogenannten Stimmstöcken angeordnete Metallzungen verschiedener Tonhöhen zum Schwingen. Die Stimmzungen sind das Herzstück jedes Bandoneons. Germán Fredes fertigt sie einzeln an.
Eso corresponden esos sonidos a la mano izquierda, que sería clave de fa.
Das waren jetzt tiefe Töne, die von der linken Hand gespielt werden. Die rechte Hand ist noch schwieriger, weil die Stimmzungen kleiner und dünner sind. Hier schaffe ich pro Tag nur 4 oder 5 Stimmen herzustellen. Da kann schnell etwas kaputt gehen und man muss sehr vorsichtig sein.
Ihre Baupläne für Kinderbandoneons schreiben sie jetzt natürlich ganz genau auf. Und auch die alten Doble-A-Bandoneons aus Karlsfeld im Erzgebirge reparieren Juan Pablo Fredes und sein Sohn Germán in ihrer Werkstatt in La Plata. Denn die sind heute nicht nur in Argentinien weltweit begehrt. Deshalb gibt es seit Anfang 2011 auch ein Gesetz, das den Export dieser alten Instrumente aus Argentinien streng verbietet.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.